Ja, das Ergebnis ist natürlich sehr traurig mit dem Ex-General und Ex-Militärgeheimdienstchef Otto Perez Molina an der Macht. Und das jetzt nur 16 Jahre nach dem Friedensabkommen. Also damit ist wieder jemand ganz oben in der Politik in Guatemala, der sehr viel zu tun hat anscheinend mit Verbrechen während des Krieges, also besonders auch mit dem Genozid an der Maya-Bevölkerung.
Kannst du darauf noch mal ganz kurz eingehen für diejenigen, die darüber noch nicht so Bescheid wissen?
Genau, also Guatemala hat eine sehr bewegte Vergangenheit im letzten Jahrhundert gehabt. Es herrschten 36 Jahre lang Bürgerkrieg, also von 1960 bis 1996. Und dabei, ja, kann man sagen, ging es natürlich um Macht und besonders auch um die Landfrage in Guatemala. Also immer wieder um die Frage, wem gehört eigentlich das Land, und dabei natürlich auch besonders bezogen auf die indigene Bevölkerung, die in Guatemala weit über die Hälfte ausmacht und die halt schon mit der Kolonialzeit ins Hochland vertrieben wurde und bis heute eigentlich ja in Subsistenzwirtschaft ausharrt, während halt die großen fruchtbaren Täler meistens in der Hand von wenigen Großgrundbesitzern oder Agrarfabriken sind, die halt vor allen Dingen Zucker und Bananen für den Weltmarkt produzieren.
Nun ist jetzt also vor 8 Tagen jemand gewählt worden, der da erhebliche Aktie dran hat an diesen Zuständen. Wie kann man sowas erklären?
Also so ist es natürlich einmal vom Außen gesehen erstmal unerklärlich. Er ist natürlich einfach ein starker Mann, der halt seine Karriere seit Jahrzehnten betreibt, eben erstmal über das Militär und dann in die Politik gegangen ist. Und er war ja schon fast bei den letzten Wahlen Präsident geworden, und dann hat aber der Sozialdemokrat Alvaro Colom gesiegt. Und seitdem kann man halt sagen, dass Perez Molina eine sehr starke Opposition gefahren hat und auch die Medien weitestgehend in seiner Hand sind und natürlich zu seinen Gunsten berichtet haben. Und das hat man auch sehr im Wahlkampf gemerkt, dass die Medien ihn mit Sandhandschuhen angefasst haben und eigentlich kaum auf seine Bürgerkriegsvergangenheit eingegangen sind.
Da war die Rede von Drogengeldern, die da in den Wahlkampf geflossen sind?
Genau, das waren wohl insgesamt dann wirklich 100 Millionen Dollar gewesen, also wirklich gigantische Gelder. Und die beiden Spitzenkandidaten, also zum einen Otto Perez Molina und zum anderen der, ja, man muss fast ebenfalls sagen, ultrapopulistische rechte Kandidat Manuel Valdizón, die haben immer wieder darauf hingewiesen, dass diese Gelder aus dem Familienbesitz kommen und dass es andere Spender gibt, die nicht genannt werden möchten, die aber keinerlei Interessen hätten, also keinerlei politische Interessen. Und das ist natürlich kaum zu glauben bei diesen immensen Geldbeträgen, und man muss eigentlich davon ausgehen, dass es auf jeden Fall die Drogenkartelle sind, die da ganz massiv mitgespielt haben und halt auf ihre politischen Pferde getippt haben.
Kannst du noch was zu Molinas Vergangenheit sagen? Es gibt ja schon die Versuche, ihm auch juristisch beizukommen für seine Vergangenheit.
Genau, also es gibt keine Beweise, die juristisch ausgewertet worden sind. Es gibt aber einfach jede Menge Geschichten und um Verbrechen, wo ganz viele Leute ihm eine Beteiligung nachsagen. Also zum einen sind das die brutalen Massaker in der Region, in der Gemeinde Nebach, wo Otto Perez Molina Anfang der 80er stationiert war als junger Offizier, worüber es auch sogar Videoaufnahmen gibt, die man in YouTube sehen kann. Und zum anderen ist das auch ein spezieller Fall. Da geht es um das Verschwinden des Guerillakommandanten Efraim Bamaka. Und Bamakas Witwe, die eine US-amerikanische Anwältin ist, die hat jetzt im Juli diesen Jahres gemeinsam mit anderen Menschenrechtsanwälten in den USA ein Schreiben an die UNO verfasst und vorgelegt, an den Sonderbeauftragten für Folter, dass dieser sich nochmal mit diesem Fall auseinandersetzt. Und da scheint es wohl ganz klare Zusammenhänge mit Molina zu geben. Darüber hinaus wird ihm als Militärgeheimdienstchef nach dem Krieg auch nachgesagt, dass er eng mit dem Verbrechen an Bischof Juan Gerardi zu tun hat. Und Juan Gerardi war eben die Person, die ja eigentlich den Grundstein gelegt hat für die Aufklärung der Bürgerkriegsvergangenheit. Also der in einem Bericht festgestellt hat, dass 93% der verübten Verbrechen von Militärs begangen wurden. Und auch der wurde eben kurz nach der Veröffentlichung dieses Berichts ermordet. Und damit soll halt auch Molina im Zusammenhang stehen.
Er hat aber auch ganz illustre Unterstützung in seinem Wahlkampfverfahren auch von deutscher Seite.
Genau, also was eigentlich politisch kaum nachzuvollziehen ist, dass die patriotische Partei von Otto Perez Molina, die eben ganz klar auf Zero-Tolerance-Parolen setzt, also harte Hand und gegen Kriminalität vorgehen, die sind Mitglied von der Liberalen Internationalen. Und über diese finden sie halt auch Unterstützung bei anderen liberalen Parteien auf der Welt und so auch durch die Friedrich-Naumann-Stiftung, also der DP-nahen Stiftung von Deutschland. Diese haben Politiker im Vorwahlkampf unterstützt und wollten eigentlich auch Otto Perez Molina, einen politischen Berater, zur Seite stellen. Und da sind ihnen allerdings einfach die spanischen Liberalen zuvorgekommen. Aber so ist natürlich einfach anzumerken, dass die Friedrich-Naumann-Stiftung da nicht wegen der Vergangenheit Perez Molinas zurückgezogen hat, sondern einfach aus organisatorischen Gründen.
Diese Friedrich-Naumann-Stiftung in der Person Christian Lüth ist uns ja irgendwie schon bei dem Putsch in Honduras irgendwie über den Weg gelaufen. Jetzt ist dann der nächste, wo die sich so ganz gut ins Vernehmen setzen. Wie kann man sowas erklären? Wie kommt so eine FDP auf die Idee, ja, mit ganz schönen Hardlinern gemeinsame Sache zu machen? Welche Interessen, glaubst du, werden da versucht zu wahren?
Also die FDP steht ja der Privatwirtschaft sehr nahe und in Mittelamerika sind einfach die großen Männer aus der Privatwirtschaft, die halt Geld und Macht in der Hand haben, meist halt auch leider ziemlich verwickelt in Menschenrechtsverletzungen oder halt andere Geschichten. Und der bisherige Regionaldirektor Christian Lüth in Tegucigalpa, zuständig für ganz Zentralamerika, ist da auch sehr zielstrebig quasi auf die größten Schlechter in der Region zugegangen. Was sehr traurig ist, dass dieser Mann jetzt nicht mehr bei der Friedrich-Naumann-Stiftung ist, sondern wirklich von seinem Parteigenossen Dirk Niebel ins BMZ berufen wurde. Also das heißt, dass er jetzt im Referat für Lateinamerika zuständig ist für die Vergabe von Geldern und die Zusammenarbeit mit Institutionen in ganz Lateinamerika.
Die Wahl ist verloren. Molinas ist als Präsident nominiert. Wie geht jetzt eigentlich eine Zivilgesellschaft damit um? Wie muss man sich Guatemala vorstellen jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal? Gibt es da sowas wie zivilgesellschaftliche Gruppierungen, Organisationen, Institutionen? Welche Kraft haben sie, eine eigene lebendige Gesellschaft dem entgegenzusetzen?
Überraschenderweise vielleicht, aber in Guatemala gibt es eine sehr gut funktionierende Zivilgesellschaft und viele sehr spannende Gruppen und die Zivilgesellschaft konnte auch zum Teil dadurch gestärkt werden, dass ja jetzt die letzte Regierung eher sozialdemokratisch orientiert war, also dass auch viele fitte Leute in Regierungspositionen waren. Ansonsten gibt es aber noch viele NGOs und Bewegungen, die sagen, wir wollen mit Regierung und Institutionen gar nichts zu tun haben. Eine davon sind beispielsweise Hijos, also Kinder. Da sind Jugendliche und junge Menschen organisiert, die sich als Kinder von Überlebenden des Genozids und auch Überlebenden aus der Opposition der Städte während dem Bürgerkrieg deklarieren. Und die haben zum Beispiel auch dazu aufgerufen gehabt, die Wahlen ganz zu boykottieren. Also die haben ganz gesagt, es gibt keine Alternativen, die man wählen kann und deshalb sollte man gar nicht zur Wahl gehen. Ansonsten ist in Guatemala natürlich einfach, gibt es viele Organisationen, die indigene Bevölkerung betreffen, also die große Bevölkerungsmehrheit, die, wenn man sich anguckt, wo wohnen indigene Menschen, wo gibt es Armut, wo gibt es Repressionen, das ist eigentlich sozusagen eine Landkarte, die man da zeichnet und gerade die Menschen, die den Bürgerkrieg irgendwie überlebt haben, sind heute halt betroffen von Ressourcenabbau, also von den großen Goldminen, die ins Land gekommen sind durch die Freihandelsverträge und auch in zunehmendem Maße von immer mehr Zuckerplantagen für den allseits gepriesenen Biodieselanbau. Und ja, so sind es eigentlich heute wie damals die gleichen Menschen, die halt besonders für ihre Rechte kämpfen müssen in Guatemala.
Vielleicht als abschließende Frage, wenn jetzt Molina an der Macht ist, welche Aussichten bestehen denn jetzt für diese Bewegungen, die sich da formiert haben?
Also nochmal auf eure Frage zurückzukommen, wie ist gerade die Stimmung in Guatemala? Also jetzt nach diesem zweiten Wahlgang hat man schon gemerkt, dass die Leute ja eher passiv sind und schon wissen, okay, wer jetzt auch immer gewählt wird, also sei es Otto Pérez Molina oder Manuel Baldisson, eben auch ein Hardliner und jemand, der dem Drogenhandel offensichtlich sehr nahe steht. Es kann nichts Gutes kommen jetzt für die nächsten 4 Jahre in Guatemala. Und besonders eben Pérez Molina hat ja jetzt auch schon in den Medien in Guatemala verkündet, dass er gegen den Drogenhandel vorgehen will, was eben genauso wie wenn man sich die Vorgänge in Mexiko anguckt, eben sehr anzuzweifeln ist. Pérez Molina ist eben auch ein Ex-Kaibil, also ein Elitesoldat. Und die Kaibiles stehen auch sehr in Zusammenhang mit den mexikanischen Zetas, also einem der größten Drogenkartelle. Und da weiß man eben auch nicht, welche Verbindungen es da gibt. Ja, allgemein muss man jetzt abwarten, ob in Guatemala auch genauso eine Militarisierung passiert. Also auf jeden Fall haben die Leute Angst vor weiteren politischen Morden und Repressionen.